Einen schönen guten Morgen. Vielen Dank, Rael, für die Schriftlesung. Ich habe heute Morgen gehört, dass du dich beschwert hast, dass es nur zwei Verse waren. Aber ich dachte, ich habe es vor, das Kapitel ein bisschen zu erklären, zu erzählen, was davor geschehen ist. Es war einmal eine Frau namens Ruth, eine bemerkenswerte Frau. Carsten denkt das auch. Eine bemerkenswerte Frau. Es ist bemerkenswert, dass von den zwei Büchern, die in der Bibel nach Frauen benannt werden, eines von einem jüdischen Mädchen handelt, die einen herausragenden Heiden heiratete. Esther und König Ahasveros. Und das andere von einer heidnischen Frau handelt, die einen herausragenden Israeliten heiratete. Ruth und Boas. Etwas anderes, was beide Frauen gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass beide Teil der Erlösungsgeschichte Gottes waren. Gott benutzte Esther, um sein Volk vor der leiblichen Vernichtung zu bewahren. Und genauso benutzte er Ruth als wichtiges Glied der Abstammungslinie des Messias, die zunächst zu David und dann letztlich zu Christus führte, der dann sein Volk von seinen Sünden erlöste. Ruth ist die Hauptdarstellerin in diesem Buch. Sie ist die dritte Heidenfrau im Stammbaum unseres Herrn Jesus Christus. Die beiden kanaanitischen Frauen, Tamar und Rahab, gehen ihr voraus. Die Ereignisse dieses Buches ereigneten sich zur Zeit der Richter. Das können wir aus dem ersten Vers im Buch lesen. Wer seine Bibel mitgebracht hat, kann gleich folgen. Kapitel 1, Vers 1. Die Ereignisse des Buches Ruth ereigneten sich zur Zeit der Richter. Und die Zeit der Richter war eine furchtbare Zeit. Während ein Großteil des Volkes Israels vom Herrn abfiel, gab es eine heidnische Frau namens Ruth, deren Glaube hell erstrahlte. Die Geschichte Ruth erinnert uns daran, dass der Gott des Universums, der auch der Gott der Geschichte ist, auch der Gott alles kleinen Details in deinem Leben ist. Der Gott der Geschichte ist auch der Gott des Universums. Aber dieser Gott, der so groß und so allmächtig ist, ist auch der Gott alles kleinen Details in deinem Leben. Er ist nicht nur groß und allmächtig, sondern er ist auch dein Vater, der sich intensiv um dich sorgt. Dein Leben und alle Details deines Lebens sind für Gott wichtig. Dein Leben hat einen Wert vor Gott. Dein Leben zählt in Gottes Augen. Das Schlüsselwort des Buches ist Löse oder Erlöse, das 23 Mal vorkommt. Ja, da steht das. Und dieses Wort bedeutet Blutverwandte. Boas ist ein Blutverwandter, der das Recht zum Lösen hat und das Land zurückkauft, das Elimelech gehörte. Ja, er sorgt dafür, dass der Familienname durch Nachkommenschaft weitergeführt wird. Er ist ein Typus für Christus, unser wahrer, erlösender Verwandter. Ruth, die Moabiterin, ist ein Bild für die Gemeinde als Braut Christi, die durch Christi wunderbare Gnade erlöst wurde. Am Anfang des Buches treffen wir eine jüdische Familie, die Bethlehem in Juda verlassen hatte, wegen einer Hungersnot und sich im Land Moab, südöstlich vom Toten Meer, sich dort niederlässt. Sie verlassen Bethlehem in Juda. Und jetzt passt sehr gut auf. Bethlehem bedeutet Haus des Brotes. Und Juda heißt Lobgesang oder Lobpreis. Die Zeit der Richter war von moralischem Niedergang gekennzeichnet. So ist es nicht verwunderlich, dass das Land eine Hungersnot durchmachen musste. Gottes vorhergesagte Strafe für Ungehorsam. Die Eltern waren Elimelech. Elimelech heißt, mein Gott ist König. Und Naomi. Naomi bedeutet meine Liebliche. Die Söhne hießen Mahlon. Mahlon heißt Kränklichkeit. Und Kilion. Kilion heißt Verschmarten. Es wäre besser gewesen, im Land zu bleiben und Gott zu vertrauen, als nach Moab auszuwandern. Manchmal sind wir irgendwo und wir denken, ach, mir geht's hier nicht so gut, ich muss irgendwo hingehen und dort wird alles besser werden. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich wollte Deutschland unbedingt verlassen, ich wollte nach Kanada, weil ich dachte, dort wird es mir besser gehen. Wenn Gott das zugelassen hätte, wer weiß, was dort passiert wäre. Jedenfalls, es wäre besser für sie, im Land zu bleiben und Gott zu vertrauen, als nach Moab auszuwandern. Ephrata. Wenn wir den Text lesen, heißt es hier, dass der Elimelech ein Ephratiter ist. Ephrata, die Wurzel des Wortes Ephratites, ist der alte Name für Bethlehem und heißt Fruchtbarkeit. Warum erzähle ich das alles? Ja, Elimelech hätte das verheißene Land nicht verlassen sollen und sich vor allem nicht in Moab ansiedeln sollen. Ja, er führte seine Familie aus dem Land der Lebendigen. Er führte seine Familie aus dem Land der Lebendigen. Er führte seine Familie aus dem Haus des Brotes. Bethlehem heißt Haus des Brotes. Er führte seine Familie aus dem Land der Fruchtbarkeit in einem Ort des Todes und der Unfruchtbarkeit. Denn Moab lag südöstlich vom Toten Meer und im Toten Meer wächst gar nichts. Da ist alles tot. Weder Marlon noch Kilion sollten Kinder. Nachdem Elimelech gestorben war, heirateten seine Söhne Moabiterinnen. Malon heiratete Ruth. Ruth heißt Gefährtin. Das muss Carsten wissen. Ne? Gefährtin. Und der Kilion heiratete Orpah. Orpah heißt hartnäckig. Nach etwa 10 Jahren starben auch Malon und Kilion und ließen Naomi mit 2 ausländischen Schwiegertöchtern zurück, nämlich Ruth und Orpah. Nachdem die beiden Söhne gestorben sind, beschloss Naomi, zurück nach Juda zu ziehen, als sie hörte, dass es dort reichlich Nahrung gab. Ihre beiden Schwiegertöchter begleiteten sie. Als sie sie aber drängte, dort in das Haus ihrer Mutter in Moab zurückzukehren und sie daran erinnerte, dass sie keine Söhne mehr hätte, die sie ihnen als Ehemann anbieten kann, küsste Orpah ihre Schwiegermutter und ging zurück. Beachten wir hier die 3 verschiedenen Haltungen der 3 Witwen. 3 Frauen, alle haben ihren Ehemännern verloren. Und für Naomi war es noch schlimmer. Sie hatten nicht nur ihren Ehemann verloren, sie hat auch ihre beiden Söhne verloren. Naomi war eine trauernde Witwe, der die irdischen Freuden eines Ehemannes und einer Familie genommen worden waren. Orpah erwies sich eine Witwe, die ihre Schwiegermutter verließ, nachdem sie ihre Worte nüchtern überdacht hatte. Sie wählte den einfachsten und bequemsten Weg. Aber Ruth war eine anhängliche Witwe, die trotz der Aufforderung, das Gegenteil zu tun, an Naomi festhielt. Als Ruth sich zu einem neuen Leben mit Naomi entschloss, wusste sie, dass das nicht einfach werden würde. Sie wusste das. Vor ihr lagen schwere Arbeit, also harte Arbeit und Armut, weil sie keinen männlichen Versorger hatten. Aber trennte sie sich von ihrer Heimat und ihren Lieben. Sie trennte sich von allen und ging mit Naomi. Also noch einmal, Orpah küsste ihre Schwiegermutter und ging zurück. Ruth dagegen wollte Naomi nicht verlassen. Durch einen der edelsten Sprüche aus heidnischem Mund, die das Alte Testament enthält, zeigte sie, dass sie sich vollständig an Naomi band. Sie wählte Naomis Ziel, ihren Wohnort, ihr Volk, ihren Gott und sogar ihr Grab, indem sie sagte, hier im Vers 16, dränge nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr, tu mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Diese zwei Verse sind bei Hochzeiten sehr beliebt. Denn das ist ein Glaubensbekenntnis. Das, was wir hier lesen, das ist beeindruckend, wenn man das so liest. Durch göttliche Fügung kamen Ruth und Naomi gerade zu Beginn der Gerstenernte nach Bethlehem zurück. Der Jahreszeit der Erstlingsfrucht, ein Bild für die Auferstehung Jesu Christi. Ja, die ganze Stadt geriet ihretwegen in Bewegung, als die Bewohner Bethlehems Naomi wieder sahen. Sie sagte zu ihnen im Vers 20, nehmt mich nicht Naomi. Naomi heißt ja meine Liebliche. Nennt mich nicht Naomi, sondern nennt mich Mara. Mara bedeutet bitter. Und sie erklärt warum. Ja, denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt, sagt sie. Sie war vollgegangen mit einem Ehemann und zwei Söhne und kam dann leer zurück. So ergeht es auch uns manchmal. Wir können eigenmächtig Wege gehen, Wege der Untreue gehen, aber der Herr wird uns leer zurückbringen, und zwar meist durch bittere Züchtigung. Was lernen wir denn aus diesem Text? Es ist schön, das, was die Ruth sagt, das ist einfach grandios, aber was lernen wir daraus? Kommen wir einmal auf das Bekenntnis der Ruth zurück. Dies war ein sehr mutiges und direktes Glaubensbekenntnis von einer Frau, einer jungen Frau, einer armen Witwe, einer armen Frau und einer Ausländerin. Stellt euch das mal vor. Als ich mich mit dem Text beschäftigte, musste ich mich an meinen eigenen Werdegang in Deutschland erinnern. Als Ausländer, als Student, armer Student, ohne finanzielle Hilfe, ohne BAföG. Und an die vielen Bekenntnisse, die ich trotz Nöten, trotz Niederlagen, trotz zwei schweren Erkrankungen Gott abgelegt habe. So konnte ich feststellen, dass es keinen Lebensumstand gibt, auch wenn er von nur so viel Dunkelheit und Armut und Leid im Weg steht. Also es gibt keinen Lebensumstand, auch wenn er von so viel Dunkelheit und Armut und Leiden geprägt sein mag, der einen solchen offenen Bekenntnis der Treue zu Gott im Weg steht, wenn man an den Herrn Jesus Christus glaubt. Sollte das deine Erfahrung sein, dann wirst du ganz gleich, wo du dich aufhältst, die Gelegenheit bekommen, dich öffentlich auf die Seite des Herrn Jesus Christus zu stellen. Und ich freue mich, dass ich das auch hier in der Gemeinde hin und wieder erleben darf. Das hören wir immer wieder hier in der Zeugnisrunde. Diese Frau hatte gerade ihren Ehemann verloren. Vielleicht hat jemand von euch einen Trauerfall erlitten. Aber wenn der Tod, der zeitliche Tod eines geliebten Menschen, das Mittel zum geistlichen Leben eines anderen sein sollte, haben wir, dessen bin ich mir sicher, deutlich etwas gewonnen. Und obwohl es schwer für dich war, weinend zum Grab zu gehen, haben deine Tränen bei einem deiner Familienangehörigen möglicherweise Tränen der Buße hervorgerufen. Und wenn neben, Herr, hilf mir. Und wenn neben deinem traurigen Blick ins Grab auch ein gläubiger Blick auf den sterbenden, auferstandenen und lebenden Jesus geworfen wurde, dann hast du viel gewonnen und musst nicht wie Naomi sagen, voll zog ich aus und der Herr hat mich leer zurückgebracht. Wenn Naomi, die nun ihre Schwiegertochter bei sich hatte, nur in die Zukunft hätte schauen können, wäre sie eine glücklichere Frau gewesen, als in dem Tag, als sie mit ihrem Ehemann und mit ihren zwei Söhnen Bethlehem verlassen hatte. Sie kam zurück und sie hatte an ihrer Seite eine Frau, eine Frau, die die Urgroßmutter von David wurde. Die Urgroßmutter von David und die und ich weiß nicht, wie viel Urgroßmutter von Jesus Christus. Eine königliche Frau. Sie hatte nun an ihrer Seite eine königliche Frau. Und obwohl Ruth eine Moabiterin war, gehörte sie zu den Auserwählten, denen dieses große Vorrecht gewährt wurde. Das Zweite, was wir aus diesem Text lernen dürfen, ist, dass Gott keinen Unterschied macht. Ich sage das noch einmal. Gott macht keinen Unterschied. Gott macht keine Unterschiede. Er liebt uns alle auf die gleiche Art und Weise. Er achtet auf jeden von uns. Gott macht keine Unterschiede. Er achtet auf alle Menschen, insbesondere auf die Geringen. Auf die Geringen. Wir Menschen schauen auf das Überragendste, auf das, was toll ist, auf das, was schön ist. Ha, ich brauche hier die Hilfe von David. König Saul wurde von Gott verworfen und Gott sagte zu dem Propheten Samuel, geh in das Haus von Isai, das ist der Vater von David, geh in das Haus von Isai, ich habe dort einen Mann nach meinem Herzen auserwählt, der soll König sein. Geh dorthin und salbe ihn. Und Samuel kommt und er sieht den Erstgeborenen Elia, groß und stark und gut aussehend. Und Samuel denkt, ha, das muss der neue König sein. Gott sagt, nein. Ich habe ihn verworfen. Der Zweite kommt, der Dritte kommt und alle Söhne von Isai kommen. Gott sagt, nein, ich habe sie alle verworfen. Und Samuel fragt, gibt es denn, hast du noch weitere Söhne? Ja, doch, der Jüngste, der Kleinste, David, der ist irgendwo in den Feldern. Und er ließ ihn rufen. David kommt, klein, winzig, und Gott sagt, ja, genau der, den sollst du salben. Gott macht keine Unterschiede. Gott macht keine Unterschiede. Er achtet auf allen Menschen, insbesondere auf die Geringen. Vielleicht ist heute hier jemand, der sich unbedeutend fühlt. Dein Leben ist nicht spektakulär. Ja, du fühlst dich unbedeutend in deiner Arbeit, in deiner Firma, in deiner Familie. Und ich sage dir heute Morgen, fasse Mut, denn der Herr, dein Gott, der sieht dich, der kennt dich, der achtet auf dich. Egal, wie klein und unbedeutend du sein magst, er sieht dich und er achtet auf dich. Amen. Ruth war unbedeutend. Unbedeutend. Eine arme Frau, eine arme Witwe und auch noch eine Ausländerin. Stellt euch das mal vor. Sie war nicht mal Jüdin. Sie war Moabiterin. Aber da Gott auf die Geringen achtet, wurde sie zu einer königlichen Frau. Das nächste, ich denke, Ruth hatte eine starke Zuneigung zu Naomi. Ruth hatte eine starke Zuneigung zu Naomi. Und in diesem Fall war es so, die Zuneigung zu ihrer Schwiegermutter hatte eine Zeit lang Einfluss auf Ruth und Orpa gehabt, so dass sie sich entschlossen haben und sie sagten, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Im Vers 10 steht da, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Einen Teil des Weges nach Bethlehem haben sie schon zurückgelegt. Aber leider hat die natürliche Zuneigung nicht genügend Kraft, einen Menschen zur Entscheidung zu Gott zu bringen. Nur Gott kann einen Menschen durch seine Gnade und durch seine Liebe zu sich ziehen. Ja, dennoch ist die Zuneigung zu frommen Menschen hilfreich, um einen Menschen zur Entscheidung zu Jesus zu führen. Und ich denke, ihr stimmt alle mit mir, dass es schrecklich ist, wenn sich Kinder von gottesfürchtigen Eltern sich zum Schlechten entwickeln. Oder wenn Männer, die christliche Frauen haben, nichts von Gott wissen wollen. Das ist ein schlimmer Zustand. Denn unsere Zuneigung zu frommen Menschen sollte uns immer zu Gottes Furcht hinziehen. Durch Gottes Gnade war es in Ruths Fall das Mittel, um sie zur Entscheidung zu führen. Deswegen konnte sie sagen, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Eine schlechte Gesellschaft neigt dazu, einen Menschen negativ zu beeinflussen. Und ebenso sicher ist es, dass guter Umgang eher positiven Einfluss auf Menschen hat. Es ist wunderbar, einen Menschen an seiner Seite zu haben, dessen Herz voller Liebe für Gott ist. Es ist ein großer Segen. Es ist ein großer Segen, eine wirkliche Heilige als Mutter zu haben oder Brüder und Schwestern, die den Herrn fürchten. In einer Welt, in der die Beziehungen zwischen Schwiegertöchter und Schwiegermütter eher schwierig sind, und ich untertreibe hier ein bisschen, war hier das komplette Gegenteil. Ruth bewunderte ganz sicher Naomi. Sie schaute zu ihr auf, dass sie in ihr einen Charakter erkannte, der die Achtung und Zuneigung ihres Herzens gewonnen hatte. Die wenigen Blicke, die uns das Buch Ruth auf diese gottesfürchtige Frau gewährt, zeigen uns, dass sie eine äußerst unvorangenommene und selbstlose Person war. Sie war jemand, der sich um die Interessen anderer kümmerte, statt um die eigenen. Und diese Menschen gewinnen natürlich die Bewunderung und Achtung anderer. Wenn du als Christ so lebst, dass andere etwas in dir sehen, was sie in sich selbst nicht wahrnehmen können, dann werden sie dadurch oftmals zum christlichen Leben hinzugezogen. Wenn ein kranker Christ geduldig ist, oder wenn ein armer Christ sich freut, oder wenn ein Gläubiger vergebungsbereit und hilfsbereit und mitfühlend und gutherzig und großzügig ist, sagen seine Mitmenschen, das ist etwas, was Aufmerksamkeit verdient. Warum ist das so? Warum ist das so? Die Menschen fragen sich dann. Sie wundern sich. Aber Menschen werden nicht nur durch den persönlichen Umgang und Bewunderung für den Herrn gewonnen. Ein weiterer Aspekt ist der Einfluss der Belehrung. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Naomi ihre Schwiegertochter durch viele hilfreiche Belehrungen gab. Ruth wollte sicherlich wissen, von dem Gott Naomis hören. Und Naomi war froh, ihr alles erzählen zu können, was sie wusste. Wir sollten die Menschen neugierig auf unseren Glauben machen und dann bereit sein, ihnen davon zu erzählen. Immer wenn ihre Schwiegertochter in Moab zu ihr kam, erzählte Naomi ihr wahrscheinlich von der Rettung am Roten Meer. Und wie ihnen das Land, wo Milch und Honig fließen, ihnen durch die Führung Josua gegeben wurde. Dann fuhr sie fort und berichtete von der Stifthütte und von der Anbetung und dem Lamm und der roten jungen Kuh und dem Jungstier und das Sündopfer und so weiter. Auf diese Weise wurde Ruths Herz wahrscheinlich für Yahweh, den Gott Israels, gewonnen. Und aus diesem Grund, weil Naomi sie unterwiesen hatte, sagte Ruth wahrscheinlich, dein Volk ist mein Volk. Dein Volk ist mein Volk. Ich weiß so viel über es. Ich weiß so viel über dein Volk, dass ich zu ihm gerechnet werden möchte. Dein Gott ist mein Gott. Du hast mir von ihm erzählt. welche Wunder er alles gemacht hat. Und ich habe mich entschlossen, mich unter dem Schatten seiner Flügel zu bergen. Ruths Worte klingen hier sehr positiv. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das war ihr Entschluss. Stellt euch das mal vor, eine junge Frau, die alles verloren hat, die nichts mehr hat. Sie hatte nichts. Keinen Ehemann, keinen Versorger, kein Haus, kein Land. Aber sie hatte einen Gott. Halleluja, ich liebe das. Sie hatte einen Gott. Sie hatte kein Haus, kein Ehemann, keine Kinder, nichts. Aber sie hatte einen Gott. Dein Gott ist mein Gott, sagt sie. Macht das Sinn für euch? Aber wenn du nichts hast, kannst du von dir behaupten, ich habe einen Gott. Macht das Sinn? Sie hatte einen Gott. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das war ihr Entschluss. Und dieser Entschluss hatte bereits eine Prüfung bestanden. Zuerst wurde er durch die Armut und durch die Trauer ihrer Schwiegermutter geprüft. Naomi sagte, der Vers 20, der Allmächtige hat es mir sehr bitteres Leid zugefügt. Trotzdem meinte Ruth, dein Gott ist mein Gott. Naomi sagt, der allmächtige Gott hat mir bitteres Leid zugefügt. Und trotzdem sagt Ruth, dein Gott ist trotzdem mein Gott. Ich mag diese mutige Entschlossenheit dieser jungen Moabiterin. Einige Leute sagen, wir werden gerne bekehrt, weil wir glücklich sein möchten. Ja, aber angenommen, du wüsstest, dass nach deiner Bekehrung, dass du nicht glücklich wirst, was dann? Würdest du dich trotzdem bekehren? Angenommen, du wüsstest, dass du nach deiner Bekehrung nicht glücklich wirst, würdest du dir dann immer noch wünschen, dass dieser Gott auch dein Gott ist? Manchmal kommen wir zu Gott und wir nehmen Gott als sein Mittel zum Zweck. Ich will Gott dienen und eine schöne Familie haben. Ich will Gott dienen und ein schönes Haus. Ich will Gott und eine gute Ehefrau und gehorsame Kinder. Wir nehmen Gott als sein Mittel zum Zweck, obwohl Gott der Zweck aller Dinge ist. Würdest du Gott immer noch dienen, auch wenn du wüsstest, dass du unglücklich wärst? Naomi hat ihren Ehemann und ihre Söhne verloren. Sie hat alles verloren. Mittellos kehrte sie nach Bethlehem zurück. Und dennoch sagt ihre Schwiegertochter, dein Gott ist mein Gott. Oh, wenn du das Los von Christen teilen kannst, die in Schwierigkeiten stecken, wenn du Gott und Leid gleichzeitig annehmen kannst, wenn du Christus und sein Kreuz gleichzeitig annehmen kannst, dann ist deine Entscheidung, ihm nah zu folgen, echt und wahr. Ich habe das erlebt an meinem eigenen Leib. Ich habe das erlebt. Du bist Student, du bist arm, du hast kein Geld und, und, das, Und der Satan kommt und er bietet dir eine Möglichkeit. Ein Ausweg. Was tust du dann? Rennst du zu dieser Tür oder bleibst du oder sagst, nee, wenn ich das tue, dann sündige ich gegen meinen Gott. Ich möchte diesen Weg nicht gehen. Ich bleibe auf der Spur. Dein Gott ist mein Gott. Auch wenn es heißt, dass ich durch tieferes Tal gehen muss. Ich habe noch einiges über diesen Text zu sagen. Aber es würde jetzt den Rahmen sprengen. Deswegen sage ich einfach, Fortsetzung folgt. Irgendwann. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann. Ich komme wieder nochmal auf diesen Text zurück. Amen.